NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Trotz aller Bemühungen auf dem EU-Türkei-Gipfel, die Balkanroute ist offenbar geschlossen. Kein Flüchtling kommt mehr durch, denn auch Slowenien hat die Schlagbäume heruntergelassen. Der türkische Vorschlag, illegale Flüchtlinge zurückzunehmen und dafür legale Einreise zu ermöglichen, wird in Europa kritisch gesehen. Wir berichten gleich. Außerdem Milliardenverluste bei den Energieversorgern durch die Energiewende. Die SPD will das Deutschlandstipendium abschaffen, dazu auch unser Kommentar. Und schließlich betrauern wir George Martin, der ehemalige Produzent der Beatles, starb mit 90 Jahren. Und gerade eben frisch eingetroffen, die Nachricht, Bundesverteidigungsministerin von der Leyen trägt ihren Doktortitel zurecht. Das hat die Medizinische Hochschule Hannover eben bekannt gegeben. Die Prüfung ihrer Dissertation hat rund ein halbes Jahr gedauert. Die Internetplattform Vroniplug hatte auf 27 Seiten Textstellen gefunden, die aus fremder wissenschaftlicher Feder stammen sollen und nicht als Zitat gekennzeichnet worden sein sollen. Auf dem EU-Türkei-Gipfeltreffen hatte Bundeskanzlerin Merkel noch betont, bei den Verhandlungen zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen gehe es nicht darum, etwas dicht zu machen. Damit war ganz klar die Balkanroute gemeint, wo es ja praktisch kein Durchkommen mehr gab, seitdem Mazedonien einen Zaun an der Grenze zu Griechenland gebaut hat und nur noch wenige Menschen durchließ. Heute hat Slowenien ebenfalls das getan, was die Kanzlerin ablehnte, nämlich seine Grenze geschlossen. Und hier kommt nur weiter, wer gültige Papiere besitzt. Auch Serbien will so verfahren und damit bekommt Griechenland nun die ganze Last der Fluchtbewegung aus Syrien und aus dem Irak zu spüren. Christoph Perenboom berichtet.
Egal an welchem Grenzübergang entlang der Balkanroute, wer nicht einen gültigen Reisepass und ein Visum vorzeigen kann, wird seit Mitternacht wieder zurückgeschickt. Es sei denn, er stellt direkt vor Ort einen Asylantrag. Das Schengen-Land Slowenien ist mit dieser Regelung vorgeprescht. Die anderen betroffenen Staaten sind gefolgt. Auch Kroatien, sagt der dortige Innenminister Vlaho Orepic. Das bedeutet ganz einfach die Rückkehr zu den Vorschriften, die an den Grenzen vor dieser Krise gegolten haben. Slowenien wird uns gegenüber die Schengen-Regeln anwenden und wir werden den planmäßigen Dienst an unseren Grenzen wiederherstellen. So wird das bis auf Weiteres gehen. Die meisten Migranten, die es in den letzten Tagen überhaupt noch bis auf die Balkanroute geschafft haben, besitzen die erforderlichen Papiere nicht. Somit geht es für sie auch erst einmal nicht weiter. Allein in Serbien sind dadurch laut UN-Flüchtlingshilfswerk rund 2000 Personen gestrandet. Man habe auf eine umfassende EU-Lösung gewartet, betont der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vučić, aber diese Lösung sei nicht gekommen. Wir werden uns verantwortungsvoll verhalten und die Menschenrechte aller Flüchtlinge schützen, aber auch unsere nationalen Interessen. Serbien wird kein Parkplatz und kein Sammelzentrum sein. Begrüßt wird das Vorgehen der Balkanstaaten vor allem in Wien. Österreichs Innenministerin Mikl Leitner spricht von einer Allianz der Vernunft. Das schrittweise Schließen der Balkanroute verlaufe planmäßig, so lobt die Ministerin. Sie will noch diese Woche rund 200 Polizisten von der österreichischen Südgrenze abziehen, weil dort ja nun kaum noch Flüchtlinge ankommen. Umso schärfer fällt dagegen die Kritik von Hilfsorganisationen aus. Nikola Kovacevic vom Belgrader Zentrum für Menschenrechte. Das alles hat nur die Preise für den Menschenschmuggel erhöht. Schlepper verdienen jetzt sehr gut, wenn sie die schlimme Lage der Flüchtlinge ausnutzen. Welche neuen Routen die Schlepper nehmen könnten, das treibt nun all jene Länder um, die dafür in Frage kommen. Die albanische Regierung hat bereits erklärt, man werde die eigene Grenze zu Griechenland keinesfalls öffnen und gegen Schleuser entschieden vorgehen. Auch Ungarn hat sofort reagiert auf den Beschluss der Balkanstaaten. Schon seit längerem versuchen wieder mehr Flüchtlinge, den Zaun an der ungarischen Grenze zu Serbien zu überwinden. Zusätzliche Polizisten und Soldaten sollen dort jetzt Dienst tun, kündigt Innenminister Sándor Pinta an. Wir bemerken in jüngster Zeit verstärkte Bewegungen am Zaun. Und wir hoffen, dass nicht noch mehr Menschen über die grüne Grenze nach Ungarn kommen. Unsere Aufnahmezentren sind voll. Es könnte wieder Unruhen geben. Deswegen haben wir den Krisen Zustand ausgerufen, um so die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren. Ungarn will zudem Vorbereitungen treffen, um notfalls binnen weniger Tage auch an der Grenze zu Rumänien einen Zaun errichten zu können.
Auf dem EU-Türkei-Gipfel, da hat ja die Türkei der EU angeboten, irregulär nach Griechenland eingereiste Flüchtlinge abzunehmen und dafür Flüchtlinge aus der Türkei in gleicher Zahl ausreisen zu lassen. Somit würden eben keine Menschen mehr über das Meer oder auf anderen illegalen Wegen kommen. Und darüber wollen die Staats- und Regierungschefs bis zur nächsten Woche nachdenken. Dann gibt es das nächste Gipfeltreffen und dort soll über den türkischen Vorschlag dann beraten und möglicherweise auch abgestimmt werden. Und was wie ein Geschäft auf Gegenseitigkeit aussieht, zieht aber viel Kritik an. Zum Beispiel die Massenabschiebungen aus Griechenland zurück in die Türkei. Das halten einige für völkerrechtswidrig. Im Europäischen Parlament gibt es Widerstände gegen die Zusammenarbeit mit der Türkei. Sebastian Schöbel erläutert die Situation.
Der CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, bat zunächst einmal um Respekt für die Türkei. Das Land habe 2,5 Millionen Syrer aufgenommen und 9 Milliarden Euro eigenes Geld für deren Unterbringung ausgegeben. Europa habe hingegen zu lange weggeschaut, zu wenig getan. Trotzdem dürfe sich die EU jetzt nicht von der Türkei abhängig machen, so Weber.
Dann kann es nicht sein, dass zukünftig die Türkei über die Frage, wie viele Flüchtlinge sie nach Europa reinlässt oder nicht reinlässt, Europa kontinuierlich unter Druck setzt. Und deswegen muss für uns klar sein, dass Europa zunächst mal selbst in der Lage sein muss, die Grenzen zu sichern. Und das heißt auch, technische Maßnahmen anwenden, auch Grenzzäune bauen, wenn es notwendig ist, um die europäischen Grenzen entsprechend zu sichern.
Skeptisch sehen die Konservativen vor allem die beim Gipfel vereinbarte Visaerleichterung für türkische Staatsbürger bis Juni. Vorher müsse die Türkei die notwendigen Voraussetzungen schaffen, sagte Weber. Eine klare Absage erteilte er Ankaras Wunsch, die Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage mit den Beitrittsverhandlungen zur EU zu verbinden. Eine Partnerschaft mit Europa sei aber möglich, so Weber, sofern Ankara auch die europäischen Werte teile.
Und deswegen der Appell und die Bitte an den Staatspräsidenten der Türkei, hören Sie auf, die Medien weiter zu attackieren, hören Sie auf, einen autokratischen Staat in der Türkei aufzubauen. Bitte führen Sie Türkei nicht weiter weg von Europa.
Auch die Sozialdemokraten im Europaparlament begrüßten die Vereinbarung mit der Türkei. Doch auch ihr Vorsitzender Gianni Pittella lehnte es ab, darüber den EU-Beitritt der Türkei mitzuverhandeln.
L'accordo con la Turchia rappresenta un passo necessario.
Die Vereinbarung mit der Türkei ist eine Notwendigkeit, wenn sie unzweifelhaft ist. Es geht um Menschen, um Männer, Frauen und Kinder, keine Zahlen oder Waren. Dieser Deal darf kein Kuhhandel auf dem Rücken von Flüchtlingen werden.
Questo accordo non può essere un baratto o un mercanteggiamento sulla pelle dei rifugiati.
Besonders scharf war die Kritik des Chefs der liberalen Fraktion Guy Verhofstadt. Der bezeichnete das Abkommen als direkten Bruch mit der Genfer Konvention. Denn durch das geplante Tauschverfahren für Flüchtlinge kämen nur noch Syrer nach Europa, nicht aber zum Beispiel Afghanen oder Iraker, die eventuell ebenfalls Anspruch auf Asyl hätten. Dabei blieben viele Flüchtlinge in einem Land, das die Genfer Konvention gar nicht voll ratifiziert hat, so Verhofstadt, und das nebenbei einen Krieg gegen die Kurden führe. Das Geschäft der Schlepper wäre ebenfalls nicht unterbunden, so Verhofstadt.
These desperate refugees are going to look to alternative routes.
Diese verzweifelten Flüchtlinge werden andere Routen suchen, über Lampedusa, Albanien, Malta, Bulgarien. Weil dieses Problem nicht von anderen gelöst werden kann, es muss von uns gelöst werden.
It has to be solved by us.
Noch ist der Deal mit der Türkei nicht in trockenen Tüchern. Eine Entscheidung soll erst beim nächsten EU-Gipfel am 17. und 18. März fallen.
Der Tsunami, der vor 5 Jahren die Systeme des japanischen Atomkraftwerks Fukushima zerstörte und die Reaktoren außer Kontrolle geraten ließ, der hat auch tausende Kilometer entfernt in Deutschland einschneidende Spuren hinterlassen. Denn als Konsequenz aus den Ereignissen will Deutschland ja aus der Atomenergie aussteigen. Und der Umbau der traditionellen Stromversorgungslandschaft ist also in vollem Gang. Und das bekommen vor allem die Energiekonzerne zu spüren, deren Geschäftsmodelle nicht mehr zukunftsfähig sind. Jörg Marksteiner über E.ON, RWE und Co.
Während der RWE-Chef Peter Therium sein Unternehmen gestern mit einem Dampfer verglich, der im dichten Nebel nur noch auf Sicht fährt, sieht sich Konkurrent E.ON als Segelschiff. Finanzchef Michael Senn.
Ja, wir segeln hart am Wind. Teilweise bläst er auch massiv von vorne. Dies trifft aber alle Unternehmen in der Branche.
Doch nur wenige trifft es so hart wie Deutschlands größte Energiemultis. Seit der Atomkatastrophe von Fukushima und der endgültigen Wende in der deutschen Energiepolitik vor 5 Jahren hat E.ON jetzt schon 3-mal rote Zahlen geschrieben. Bei RWE war das 2-mal der Fall. Den höchsten aller Verluste, den musste heute aber E.ON-Kapitän Johannes Theissen vermelden.
Für das Jahr 2015 erwarten wir, und das wird natürlich die Berichterstattung prägen, erwarten wir unter dem Strich einen Konzernfehlbetrag von 7 Milliarden Euro.
Der Grund für die tiefe Krise der großen Energieversorger ist ähnlich. Hohe Schulden, den Boom der Erneuerbaren unterschätzt und vor allem verlieren die klassischen Großkraftwerke, die früheren Gewinngaranten, seit Jahren rapide an Wert. Und zwar je mehr Wind- und Solarstrom durch die Netze fließt. Um 9 Milliarden Euro hat E.ON diesmal den Wert seiner eigenen Anlagen nach unten korrigiert.
Erneuerbare Energien werden immer mehr zur führenden Säule des Energiesystems in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus,
sagt E.ON-Chef Theissen. Und auch RWE-Chef Peter Therium drückte sich gestern ähnlich aus.
Immer mehr Menschen versorgen sich selbst mit Strom. Klassische Vollversorger sind chancenlos auf dem Energiemarkt der Zukunft.
Das bekommen auch die Mitarbeiter zu spüren. Bei E.ON haben seit 2011 rund 20.000 Menschen den Konzern verlassen müssen, bei RWE mehr als 12.000, weil ihre Stellen gestrichen oder Firmenteile verkauft wurden. Ihr Heil suchen Deutschlands größte Energieversorger nun in einem radikalen Schnitt. Statt mit Dampfer oder Großsegler wollen E.ON und RWE sozusagen mit wendigen Beibooten in die neue Energiewelt aufbrechen. Dafür spalten sich beide auf, in ein traditionelles Kraftwerksgeschäft und in eine Zukunftssparte mit Ökostrom und Stromnetzen. Und dabei ist E.ON durchaus radikaler. Der Konzern will sich komplett von seinen Wurzeln trennen und die 14.000 Mitarbeiter starke Kraftwerksfirma noch in diesem Jahr über die Börse verkaufen.
Wer in Deutschland ein Studium aufnehmen möchte und wenig Geld hat, der kann versuchen, ein Stipendium zu bekommen. Die Zahl der Stipendien ist fast unüberschaubar. Es sind private Gönner, die Geld investieren, Firmen, Konzerne. Aber auch der Staat will besonders begabten Studenten finanziell unter die Arme greifen. Mit dem Deutschlandstipendium zum Beispiel. Studierende, die sich gesellschaftlich engagieren, hervorragende Leistungen erbringen oder besondere Hürden meistern, die erhalten im Zuge dieses Stipendiums 300 Euro im Monat. Private Förderer übernehmen davon die eine Hälfte, der Bund finanziert die andere. Bildungsministerin Wanka zog heute eine positive Bilanz. Die SPD fordert dagegen die Abschaffung dieses Deutschlandstipendiums. Julia Barth.
Die Bildungsministerin ist positiv überrascht. Mehr als 22.500 Studenten in Deutschland bekommen das Deutschlandstipendium, Tendenz steigend. Auch wenn sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag eigentlich höhere Ziele gesetzt hat, beteuert Johanna Wanka, mit so hohen Zahlen habe sie nicht gerechnet, als das Förderinstrument vor 5 Jahren eingeführt wurde. Die hiesige Stipendienkultur könne deshalb zwar längst noch nicht mit der in England oder in den USA konkurrieren.
Aber man kann insgesamt sagen, dass der Evaluationsbericht eine sehr gute Note gibt für den Erfolg des Deutschlandstipendiums und dass wir damit, hoffe ich, doch ein Stück weit weitergegangen sind, was den Weg zu einer Stipendienkultur in Deutschland befördert.
Denn im Jahr 2014 habe das Deutschlandstipendium fast so viele Stipendiaten wie die begabten Förderwerke gehabt. 28% und damit überdurchschnittlich viele Deutschlandstipendiaten haben Migrationshintergrund. Die 300 Euro im Monat können Studenten dann bekommen, wenn sie besonders gute Noten vorweisen, sich zusätzlich sozial engagieren oder besondere Hürden meistern müssen. Der Bund zahlt 150 Euro, die andere Hälfte geben private Förderer wie etwa Unternehmen. Ein Aspekt, der inzwischen auch Hartmut Ihne überzeugt hat. Der Präsident der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg war zunächst mehr als skeptisch, ob das Deutschlandstipendium funktioniert. Jetzt sagt er:
Dieses Deutschlandstipendium, das ist Ergebnis unserer mehrjährigen Erfahrung, hilft uns, mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, weil wir liefern den Unternehmen Zugang zunächst zu sehr guten Fachkräften, also den besten Studierenden, die ausgewählt werden.
Und davon, so Ihne, profitieren alle Seiten, die Studenten, die Hochschule und die Wirtschaft. Johanna Wankas Koalitionspartner will in den allgemeinen Applaus nicht einstimmen. Wegen der geringen Abrufquote bezeichnet die SPD das Deutschlandstipendium ähnlich wie die Opposition als Rohrkrepierer, sähe es lieber heute als morgen abgeschafft und das Geld stattdessen in bewährte Förderinstrumente investiert. SPD-Bildungsexperte Ernst-Dieter Rossmann.
Wir müssen uns ehrlich machen, was das Deutschlandstipendium angeht. Frau Schawan wollte 8% aller Studierenden fördern. Wir sind jetzt bei 0,84 und müssen erleben, dass Jahr für Jahr zig Millionen an den Finanzminister zurückgehen, weil sie nicht eingesetzt werden können.
In der Kabinettssitzung heute war die Kritik an der umstrittenen Förderung allerdings kein Thema. Dort haben auch die SPD-Minister dem Bericht zugestimmt, der das Deutschlandstipendium auf der Erfolgsspur sieht.
Das Deutschlandstipendium steht in der Kritik. Die Sozialdemokraten halten das Instrument für nicht wirksam genug. Und Armin Himmelrath meint nun in seinem Kommentar, dieses Deutschlandstipendium gehört abgeschafft.
Eine gewisse Realitätsferne ist in der Politik manchmal sicher ganz hilfreich. Zumindest dann, wenn es darum geht, gesellschaftliche und politische Visionen durchzusetzen und damit nicht im Klein-Klein der tagesaktuellen politischen Debatte hängen zu bleiben. Das allerdings, was die Spitze des Bundesbildungsministeriums seit mittlerweile 5 Jahren aufführt, hat mit gesunder Distanz wenig und mit dem Eindruck von Realitätsverlust extrem viel zu tun. Es geht um das Deutschlandstipendium, jenes Förderinstrument, das vor 5 Jahren als leuchtendes Beispiel von Public-Private Partnership eingeführt wurde. 150 Euro pro Monat erhalten geförderte Studenten von einem privaten Spender. Weitere 150 Euro legt die Bundesregierung obendrauf. 8% der Studierenden sollten dieses Stipendium erhalten. Ein ambitioniertes Ziel. Heute, 5 Jahre später, ist gerade einmal ein Zehntel der Strecke geschafft. 0,84% der Studenten sind Deutschlandstipendiaten und ein weiterer Anstieg ist nicht zu erwarten. Wenn Bundesbildungsministerin Johanna Wanka angesichts dieser Entwicklung heute ihre 5-Jahres-Bilanz des Stipendiums zieht und das Ganze als unglaubliche Erfolgsgeschichte anpreist, dann frage ich mich ernsthaft, wer hat ihr diesen hanebüchenen Unsinn aufgeschrieben? Oder glaubt sie die mehr von der Erfolgsgeschichte am Ende sogar selbst? Das Deutschlandstipendium ist ein förderpolitischer Rohrkrepierer, der so schnell wie möglich abgeschafft gehört. Dafür gibt es nicht nur einen, sondern gleich 3 richtig gute Gründe. Erstens, 99,16% der Studenten bekommen das Stipendium nicht. Die Wirkung in der Breite ist damit gleich 0. Zum Aufbau einer privaten Förder- und Stiftungskultur trägt das Stipendium allenfalls marginal bei. Zweitens, der Kanon der geförderten Fächer ist schmal und es sind vor allem die Studierenden von wirtschafts- und praxisnahen Studiengängen, die in den Genuss der seltenen Stipendien kommen. Eine Chancengleichheit beim Zugang zu diesem Fördermittel gibt es deshalb nicht. Drittens, das Stipendium ist teuer. Zu den 48 Millionen Euro, die dafür pro Jahr im Bundeshaushalt eingestellt sind, kommen hohe Verwaltungskosten an den Unis und Fachhochschulen für ein Programm, das, wie gesagt, kaum Effekte zeigt. Die Bundesregierung würde ihr Geld deshalb besser und effektiver einsetzen, wenn sie den Rechtsanspruch auf BAföG ausweiten würde, statt in ein Förderprogramm zu investieren, das bereits jetzt krachend gescheitert ist. Wer das Deutschlandstipendium nach 5 mauen Jahren immer noch für einen tollen Erfolg hält, der hat den Kontakt zur Realität wirklich verloren.
Der Kommentar von Armin Himmelrath im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.47 Uhr. Polen steht vor einer ernsthaften Staatskrise, ausgelöst durch einen Beschluss des Verfassungsgerichtes. Das hat nämlich geurteilt, dass die neuen Regeln für das Gericht, die die rechtskonservative Parlamentsmehrheit erlassen hat, gegen die polnische Verfassung verstoßen. Und dabei geht es insbesondere um die Ernennung von Richtern sowie um die Arbeitsweise des Gerichtes. In Deutschland wäre die Sache jetzt klar. Die Regierung, das Parlament oder wer auch immer durch das Urteil betroffen wäre, die legen dann ihre Pläne zu den Akten und erkennen ihre Niederlage an. Anders in Warschau. Hier erklärt die Regierung ihr Verständnis von Gewaltenteilung so: Kein Gericht könne über dem Recht stehen. Und Recht ist demnach, was das Parlament beschließt. Aus Warschau berichtet Jan Palokat.
Die nationalkonservative Regierung in Warschau hat binnen Wochen die Kontrolle über zentrale Institutionen des Staates übernommen. Die Staatsanwaltschaft, staatliche Betriebe, die öffentlichen Medien, überall bestimmen jetzt Gefolgsleute des mächtigen Parteichefs Jarosław Kaczynski. Parlament, Regierung und Präsidentenpalast sind ohnehin in ihrer Hand. Doch am Verfassungsgericht bissen sich die Nationalkonservativen bislang die Zähne aus. Zwar hatte die neue Regierung gleich nach dem Wahlsieg 5 ihr nahestehende Richter vereidigt und überdies neue Spielregeln erlassen, an die sich das Gericht künftig zu halten habe. Doch das will nicht mitspielen. Die Berufung 3 der 5 Richter wies das Gericht zurück und nun erklärte es auch noch die neuen Spielregeln für verfassungswidrig. Zu den Aufgaben des Verfassungsgerichts gehört es, die Übereinstimmung von Gesetzen mit der Verfassung zu sichern. Es ist unzulässig, dem Gericht diese Aufgabe zu entziehen. Die drastische Beschränkung des Handlungsspielraums durch das Gesetz zielt auf den Kern der Staatsform der Republik Polen und kann nicht toleriert werden. Die neuen Regeln, die auch international sehr kritisch gesehen werden, verlangen unter anderem, dass sich das Gericht zunächst mit Altfällen beschäftigt. Aktuelle Gesetze kommen damit unter Umständen erst nach Jahren auf den Prüfstand. Die Hüter der polnischen Verfassung kassierten das Gesetz nun Punkt für Punkt. Die Regierung freilich will sich davon nicht beeindrucken lassen. Sie erklärte bereits im Vorfeld die ganze Verhandlung für illegal. Das Gericht habe in alter Besetzung gar nicht erst zusammentreten dürfen, argumentiert Justizminister Ziobro, und müsse die neuen Gesetze und Regeln es dann mal so akzeptieren, wie sie eben sind. Gesetze, die vom Präsidenten unterzeichnet wurden, die also in Kraft getreten sind, stehen unter der Annahme der Verfassungsmäßigkeit und sind damit bindend für alle. Niemand, auch nicht die polnischen Verfassungsrichter, stehen über geltendem Recht. Dieses Treffen im Verfassungsgericht war eine Begegnung von Richtern und keine ordentliche Sitzung des Gerichts. Justiz und Regierung blockieren sich also gegenseitig. Adam Szłapka von der liberalen Oppositionspartei Die Modernen schlägt Alarm. Die Regierung stellt die Macht der Justiz in Frage. Somit stehen wir vor einem Staatsstreich und das ist eine sehr ernste Gefahr. Derweil werden in Polen auch im politisch rechten Lager die Stimmen derjenigen lauter, die sich für Mäßigung und Kompromiss einsetzen. Doch Parteichef Kaczynski wirkte zuletzt alles andere als kompromissbereit.
Eltern müssen für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen, das ist klar. Das gilt natürlich auch umgekehrt, dass eben Kinder für die alten Eltern sorgen müssen, wenn die selbst dazu nicht in der Lage sind und die Kinder eben auch genug verdienen. In dem Fall ist aber von entscheidender Bedeutung, ob die Kinder nicht auch selbst bereits eine Familie haben, dann gelten bestimmte Freibeträge. Was aber ist, wenn ein Sohn, der mit seiner Partnerin, der gemeinsamen 7-jährigen Tochter und 2 Söhnen aus einer früheren Ehe der Frau zusammenlebt? Ist er einem verheirateten Familienvater gleichzusetzen? Das Sozialamt meinte nein. Heute lag der Fall dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vor und der urteilte ganz im Sinne des unverheirateten Mannes. Gigi Deppe mit Einzelheiten.
Wäre der Kläger verheiratet, dann wäre es eine klare Sache. Dann müsste er nicht für die Pflege seines Vaters aufkommen. Dann wäre der Freibetrag so hoch, dass er nichts abgeben muss. Aber er lebt mit seiner Partnerin unverheiratet zusammen. Sie haben zwar ein gemeinsames Kind und es gibt auch noch 2 andere Kinder aus einer früheren Beziehung, die die Frau mitgebracht hat. Insgesamt also 5 Personen, eine richtige Familie, würde man sagen. Trotzdem sollte der Computerfachmann von seinem Gehalt jeden Monat rund 270 Euro für den Vater an das Sozialamt abgeben. Das hatte bislang einen Teil der Pflege aufgefangen. Dass er so viel schlechter stand, nur weil er nicht geheiratet hatte, das ärgerte den Mann. Er wollte nicht darauf verwiesen werden, dass seine Partnerin ja Vollzeit arbeiten gehen könnte, wenn das Geld nicht reicht. Er habe zu Hause Pflichten, sagt sein Anwalt Peter Beutel.
Das ist allgemein anerkannt, dass es dem Kind immer dann am besten geht, wenn es auch den Eltern gut geht. Wenn das Kind betreut wird und wenn sich die Eltern dafür entschieden haben, das Kind selbst zu betreuen, also nicht in Fremdbetreuung zu geben, dann ist es meines Erachtens zu akzeptieren.
Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Familiengericht, hat ihm jetzt überraschend Recht gegeben. Ja, es spielt eine Rolle, sagen die Bundesrichter, dass sich das Paar entschieden hat, das Kind zu Hause zu betreuen. Dann sei eben weniger Geld übrig für den pflegebedürftigen Vater. Denn wenn das Kind zu Hause betreut wird, ist der Mann gegenüber seiner Partnerin zu Unterhalt verpflichtet und kann nichts mehr für seinen pflegebedürftigen Vater abgeben. Es bleibe die freie Entscheidung von Mann und Frau, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es tun. In Zukunft, wenn sich das Sozialamt Pflegekosten bei nicht verheirateten Paaren mit Kindern wiederholen will, dann ist das also nicht mehr so leicht möglich, sagt Yvonne Ott, Pressesprecherin des BGH.
Das entscheidet sich nach den Umständen des Einzelfalls und zwar danach, wie die beiden selbst ihr Zusammenleben gestaltet haben. Und hier hat der Senat verdeutlicht, dass die Eltern frei sind in der Gestaltung, wie sie die Betreuung des Kindes zum Beispiel regeln. Sie können sich selbst frei entscheiden und es zu Hause betreuen.
Der Kläger freut sich natürlich über das Urteil, sagt sein Anwalt.
Weil das genau seine Idee war, dass eben sein Lebensmodell berücksichtigt wird. Dass er insofern dann nicht anders behandelt wird als Ehepartner.
Und damit hat Deutschlands oberstes Familiengericht wieder einen Schritt in Richtung Gleichstellung von Familien mit und ohne Trauschein gemacht.
Der Grimme-Preis ist eine begehrte Auszeichnung für Fernsehschaffende. Wer ihn bekommt, der hat eine ganz besondere Qualität abgeliefert, die nicht nur der Jury, sondern vor allem dem Fernsehpublikum gefallen hat. Dabei ist die Ehre nicht mit Geld verbunden. Es gibt dafür eine Skulptur, eine Trophäe. In Essen sind die Preisträger bekannt gegeben worden. Aus 800 Vorschlägen wurden in diesem Jahr 15 Preisträger ausgewählt. Daniel Kur berichtet.
Das vergangene Jahr war offenkundig ein besonders starkes Serienjahr. Gleich 4 wurden ausgezeichnet, selten beim Grimme-Preis. Darunter die MDR-Produktion Weißen See, die bereits in der 3. Staffel in der ARD zu sehen war, Weitere sollen folgen. Die Familiensaga, unter anderem mit Jörg Hartmann und Anna Loos in den Hauptrollen, zeigt das Leben im Ost-Berlin der 80er Jahre rund um Stasi-Verstrickungen und DDR-Regimekritik. Mit der RTL-Serie Deutschland 83 wird zudem eine weitere Produktion geehrt, die sich mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinandersetzt. Vox darf sich über einen Grimme-Preis für den Mehrteiler Club der Roten Bänder freuen. Es geht um den Alltag mehrerer Jugendlicher in einem Krankenhaus. Eindrucksvoll dargestellt. Eine Gratwanderung zwischen Leid, Krankheit, aber auch Lebensfreude. Es ist ein Quoten- und Überraschungserfolg mit mutigen Drehbüchern, findet auch Neu-Grimme-Preisträger Tim Oliver Schulz. Der Hauptdarsteller der Serie findet wegen des offenen Umgangs mit dem Thema Kinder und Tod den Stil als anders.
Total anders. Also als ich ihn das erste Mal gelesen habe, da war es halt schon so, okay, das ist mal anders und es kann peinlich werden, es kann echt schlecht werden oder es kann richtig gut werden.
Und das traf zu. Richtig gut war auch Comedian Olli Dittrich als Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. In der WDR-Satire spielt er den angeblich langjährigen Doppelgänger des Fußballkaisers, der das Original über Jahre bei offiziellen Anlässen vertreten haben soll. Im Doku-Stil wird dieses vermeintliche Geheimnis gelüftet. Für Dittrich lag der Reiz an Schorsch Aigner gerade in der Machart.
Die Methode, die mir am meisten Spaß macht, nämlich Fernsehen, ich will nicht sagen ad absurdum zu führen, aber auszustellen, also zu zeigen, was wir alle als gegeben hinnehmen, wie leicht es geht, etwas zu behaupten, was genauso aussieht und wie viele Leute dem dann doch auf den Leim gehen. Und das ist auch wirklich so gewesen.
So wie Dittrich kann sich auch ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann über einen Grimme-Preis freuen für seine Medienkritik Varoufake über das angeblich manipulierte Video, in dem Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis Deutschland den Mittelfinger zeigte. Einen Tag lang hätte er die Medienwelt völlig aus dem Konzept gebracht. Respekt, sagt die Jury. Bei Dokus und Informationen punkten vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender. Etwa mit der Reportage des SWR und BR Tödliche Exporte über den deutschen Waffenhandel. Der 52. Grimme-Preis wird am 8. April in Marl verliehen.
Ringo, Paul, George und John, mit anderen Worten die Beatles. Und zu deren Sound hat ganz entscheidend Produzent George Martin beigetragen, weil ohne ihn die Beatles nicht denkbar waren, nannte man ihn dann schnell den fünften Beatle in dieser Boygroup. Martin starb gestern im Alter von 90 Jahren. Yesterday, love was such
an easy game to play. Es ist Martin, der die berühmtesten Kompositionen des Duos John Lennon-Paul McCartney arrangiert, der gewissermaßen zum Dirigenten der Beatles avanciert. Martin hat die Idee, Yesterday mit einem Streichquartett zu garnieren, anfangs übrigens gegen den Willen von McCartney. Und auch das Trompetensolo in Penny Lane entstammt seiner musikalischen Feder. Penny Lane! ...1926 in London als Sohn eines Tischlers geboren, studiert Martin Klavier und Oboe, spielt Jazz und beginnt zunächst beim Klassikprogramm des Senders BBC, ehe er zu Parlophone Records wechselt, wo ihn Beatles-Manager Brian Epstein kontaktiert. Martin, der erfahrene Mann der Klassik, und die vier Jungs aus Liverpool, brillant, aber noch unerfahren im Aufnahmestudio, ergänzen sich hervorragend. Die Beatles und ihr Produzent hätten gemeinsam viel gelernt, sagt John Lennon 1970.
So we did a lot of learning together. He had a very great musical knowledge and background.
Martin habe sein wahnsinniges Wissen über die Musik eingebracht, so Lennon. Die Nachricht vom Tode des 90-Jährigen verbreitet heute Morgen als erster Ringo Starr über Twitter. Der Beatles-Schlagzeuger dankt ihm für seine Liebe und seine Güte. Und der britische Premierminister David Cameron würdigt Martin über den Kurznachrichtendienst als einen Giganten der Musik, der gemeinsam mit den Fab Four bleibenden Pop geschaffen habe. Martin zeichnet im Laufe seiner Karriere, die sich über 7 Jahrzehnte spannt, für mehr als 700 Alben verantwortlich. Er wird 1999 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, gewinnt 6 Grammys und eine Oscar-Nominierung für die Instrumentalmusik zum Beatles-Film A Hard Day's Night. It's been a hard Nach dem Aus der Beatles baut Martin auf der Karibikinsel Montserrat sein berühmtes Air-Studio auf. Er arbeitet mit vielen Größen des Pop- und Rockfachs zusammen. Mit Shirley Bassey und Elton John, mit Jerry and the Pacemakers und Stevie Wonder, mit Phil Collins und den Dire Straits. Aber sein Leben und das unzähliger Fans geprägt hat doch die Kooperation mit den Beatles. Jetzt hat auch ihr legendärer Produzent Sir George Martin diese Welt verlassen.
Stephanie Pieper über George Martin, den fünften Beatle. Er starb gestern im Alter von 90 Jahren. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.